Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Mein Name ist Michael Groth, willkommen bei Aus den Archiven. Heute mit einem Feature über den amerikanischen Jesuitenpater Walter Cicek. Cicek lebte zwischen 1939 und 1963 in der Sowjetunion. Seine Aufgabe: heimliche Missionsarbeit. 15 Jahre verbrachte der Priester in Arbeitslagern, weitere 5 Jahre im berüchtigten Moskauer Lubjanka-Gefängnis. Willi Schickling beschrieb am 29. März 1966 im Deutschlandfunk den Leidensweg des Amerikaners unter dem Titel »Der Spion des Vatikans«. Eine spannende Geschichte.
Wer sind Sie?
Ich bin Wladimir Lipinski.
Nein, 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 Sie sind nicht Lipinski. Sie sind kein Russe und Sie sind kein Pole. Sie sind ein Priester und Sie heißen Cicek. Und Sie sind ein deutscher Spion. Sie sehen, wir wissen alles über Sie. Warum sagen Sie uns nicht die Wahrheit?
Die Wahrheit ist, dass ich kein deutscher Spion bin.
Dieses Verhör findet im Sommer 1941, kurz nach Ausbruch des deutsch-sowjetischen Krieges, in Perm am Ural statt. Die sowjetische Geheimpolizei, das NKWD, hat schon vor Beginn der Feindseligkeiten schlagartig zahlreiche Personen verhaftet. Eines der Opfer dieser Verhaftungswelle in Sibirien ist der Mann, der hier in Perm verhört wird und für dessen Herkunft sich die kommunistischen Funktionäre so sehr interessieren. Mitten in der Nacht hat man ihn in einem Barackenlager bei Tschussowoi im Uralgebiet, wo er als Arbeiter eines Holzbetriebes tätig war, aus dem Bett geholt und dann nach Perm gebracht. Wie kam er nach Sibirien? Wer ist er wirklich? Und was wollte er in Russland? Januar 1929 im Jesuiten-Noviziat St. Andrew an Hudson bei New York. Die zukünftigen Priester haben sich versammelt.
An alle Seminaristen, vor allem an unsere jesuitischen Söhne.
Pater Weber hat einen bedeutsamen Brief Papst Pius XI. Mitgebracht, der mein ganzes Leben bestimmen sollte. Der Heilige Vater forderte zum Eintritt in ein neues russisches Studienzentrum auf, das in Rom gegründet worden war, um angehende Priester auf eine mögliche zukünftige geistliche Arbeit in Russland vorzubereiten. Der Papst erklärte, dass alle katholischen Bischöfe in Russland verhaftet und in Konzentrationslager verschickt worden waren. Alle Priesterseminare, katholische und orthodoxe, waren geschlossen oder beschlagnahmt worden. Hunderte Pfarreien ohne Priester.
Das Russland Stalins am Ende der 20er Jahre hat sich weitgehend von der Welt abgeschlossen. Es ist geistigen und religiösen Einflüssen aus dem Westen nicht mehr zugänglich. Papst Pius XI. Macht jedoch mit seinem Schreiben deutlich, dass die Kirche die Völker der Sowjetunion nicht vergessen hat. Sie wird sich ungeachtet aller gegenwärtigen Schwierigkeiten auf den Tag vorbereiten, an dem katholische Priester in Russland wieder ungehindert als Seelsorger tätig sein können. Unter den zukünftigen Priestern, die diese Botschaft in St. Andrew hörten, war auch Walter Cicek, ein willensstarker, sportlich zäher Amerikaner polnischer Abstammung. Die Worte des Papstes ergriffen ihn tief. Er glaubte an jenem Wintertag zu Beginn des Jahres 1930, dass er die Aufgabe seines Lebens als Priester gefunden hatte. 35 Jahre später wird er die erregenden Begebenheiten dieses Lebens selbst erzählen. In seinem Buch, das in deutscher Übersetzung unter dem Titel »Der Spion des Vatikan« beim Ehrenwirt Verlag erschienen ist.
Noch während Pater Weber den Brief vorlas, geriet etwas in mir in Bewegung. Ich wusste, dass ich am Ende eines langen Suchens angelangt war. Ich war überzeugt, dass Gott mich schließlich ausgesucht hatte und mir auf mein langes Sehnen Antwort gab und mich den Sinn all meiner Kämpfe erkennen ließ.
In St. Andrew on Hudson legt er 1930 sein Ordensgelübde ab. Anschließend studiert er an amerikanischen Seminaren und Hochschulen weiter, zuletzt im College von Woodstock.
Gegen Ende meines zweiten Jahres in Woodstock erhielt ich die überwältigende Nachricht, dass ich im folgenden Herbst nach Rom kommen dürfe, um das Theologiestudium und die Arbeit am russischen Kolleg aufzunehmen. Ich schiffte mich im Sommer 1934 nach Rom ein. Ich war sehr glücklich.
Und weitere 3 Jahre später?
Am 24. Juni 1937 wurde ich in Rom zum Priester geweiht. Und zwar, wie fast alle Angehörigen des Russikum, im orientalischen Ritus. Obwohl wir auch das Recht hatten, wann immer es nötig war, die Messe in Latein zu lesen. Und so feierte ich meine erste Messe im orientalischen Ritus in der Basilika des heiligen Paulus, am Altar über seinem Grab. Eines Tages erhielt ich die Nachricht, der Pater General wolle mich sehen. Ich war sehr aufgeregt. Ich wusste, dass Pater General Leduchowski schon immer persönliches Interesse an der russischen Mission gehabt hatte, seit er von Papst Pius XI. Gebeten worden war, junge Jesuiten für diese Aufgabe zu gewinnen. Jetzt hatte ich zum ersten Mal Gelegenheit, mit ihm selbst zu sprechen.
So wie die Verhältnisse liegen, wäre es unklug, im Augenblick jemand nach Russland zu schicken. Ich weiß, Sie müssen enttäuscht sein. Aber wir brauchen jetzt Leute für die polnische Mission in Albertin. Die Arbeit dort ist sehr fruchtbar. Die Mission blüht und ist eine Quelle vieler Ostpriesterberufungen und vieler Zugänge zum russischen Kolleg. Ich würde es gerne sehen, wenn Sie erst einmal in Polen arbeiten. Aber ich wünsche auch, dass Sie Ihren Traum, nach Russland zu gehen, lebendig erhalten. Und eines Tages wird Gott vielleicht unser beider Wünsche erfüllen.
Auch Ende der 30er Jahre lassen die politischen Verhältnisse in Russland keine Entsendung von Priestern in die Sowjetunion zu, obwohl die Sowjetregierung seit 1934 im Völkerbund sitzt und seit 1933 auch mit Amerika diplomatische Beziehungen unterhält. Und obwohl Artikel 124 der Stalinschen Verfassung von 1936 den Sowjetbürgern ausdrücklich Gewissens- und Religionsfreiheit zusichert. Der amerikanische Jesuitenpater Ciszek reist im November 1938 nach Ostpolen. Während er dort in der Mission in Albertin wirkt, bereiten sich in Europa einschneidende Veränderungen vor. Hitler besetzt die Tschechoslowakei und fordert die Eingliederung der freien Stadt Danzig ins Deutsche Reich. Weiter verlangt er eine Straße und eine Eisenbahnlinie mit exterritorialem Charakter durch den polnischen Korridor. Englische und französische Militärmissionen verhandeln in Moskau über einen gegenseitigen Beistandspakt mit der Sowjetunion, der Polen vor der deutschen Bedrohung schützen soll. Man kommt zu keinem Ergebnis mit den Russen. Da platzt wie eine Bombe die Nachricht von deutsch-russischen Verhandlungen in die aufs Äußerste angespannte politische Lage. Und wenige Tage später heißt es:
Wie aus Moskau und Berlin gemeldet wird, haben die Sowjetunion und Deutschland am 24. August in Moskau einen Nicht-Angriffs- und Konsultationspakt unterzeichnet. Der Vertrag tritt sofort mit seiner Unterzeichnung in Kraft. Damit sei, wie die englische Presse schreibt, die Republik Polen von Osten und Westen bedroht.
Nach diesem Ereignis erhielt ich ein Telegramm von der amerikanischen Botschaft in Warschau, die mich auf den baldigen Kriegsausbruch zwischen Deutschland und Polen hinwies. Ich solle mich bereithalten, Polen zu verlassen. Ich sprach mit Pater Dombrowski und sagte ihm, dass ich nicht weggehen wollte. Ich sei nach Polen gekommen, um in der ostkirchlichen Mission zu arbeiten. Auch hätte ich nie meine Hoffnung aufgegeben, eines Tages nach Russland zu gehen. Vielleicht würde der Krieg mir dazu eine Gelegenheit geben. Dann schrieb ich dem Botschafter, ich werde in der Pfarrei gebraucht und bliebe dort, wo man mich braucht.
Die Ereignisse überstürzen sich. Hitler fällt in Westpolen ein, Stalins Armeen besetzen kurze Zeit darauf Ostpolen. Der Amerikaner Walter Ciszek bleibt als einziger Priester in der Mission in Albertin zurück. Bald muss er aber einsehen, dass unter den Augen der sowjetischen Besatzungsmacht keine ersprießliche Tätigkeit als Seelsorger möglich ist.
Nun sagen Sie schon endlich, wo sich die ehemaligen Regierungsbeamten aus Albertin aufhalten. Helfen Sie uns! Damit helfen Sie auch dem Volk.
Ich diene dem Volk als Geistlicher. Und wenn ich kann, unterstütze ich es auch materiell. So sammle ich zum Beispiel Geld, um Kindern aus armen Familien die weitere Ausbildung auf höheren Schulen zu ermöglichen.
Wenn Sie wirklich das Wohl des Volkes im Auge hätten, würden Sie uns die Namen seiner Feinde verraten und uns mit Informationen helfen, die Ihnen als Priester zugänglich sind.
Jetzt gehen Sie zu weit. Es gibt Bekenntnisse, die mir als Priester anvertraut sind und die irgendwem zu eröffnen ich kein Recht habe. Ich kann das Beichtgeheimnis nicht brechen. Ich würde nur mir selbst und ebenso den Leuten Leid zufügen, wenn ich diese Kenntnisse preisgebe, die in keiner Weise etwas mit dem Volk oder mit Politik oder mit sonst etwas zu tun haben, das Sie interessiert.
Der Terror der Besatzungsmacht macht dem Jesuitenpater die Arbeit in Albertin schließlich unmöglich. Er schlägt sich nach Lemberg durch. Und hier reift bei ihm ein großer Entschluss. Zusammen mit einem anderen Jesuitenpater, von dem er im Verlauf der nachfolgenden Ereignisse in Russland getrennt wird, trägt er seine Absichten den zuständigen kirchlichen Stellen vor.
Unser Plan war recht einfach. Die Russen warben viele Menschen aus den besetzten Gebieten für die Arbeit in den Fabriken des Ural an. Stalin schien sich über Hitler keine Illusionen zu machen. Die russischen Fabriken arbeiteten Tag und Nacht. Wir schlugen vor, uns freiwillig zur Arbeit im Uralgebiet zu melden.
Der Erzbischof der Ostkirche in Lemberg, Szeptycki, gibt dem Drängen des Jesuitenpaters endlich nach.
Sagen wir einmal, wir probieren es für ein Jahr. Ich gebe Ihnen die Erlaubnis, die Fahrt nach Russland zu versuchen. Aber Sie müssen vorsichtig sein und dürfen kein Risiko eingehen. Ihre Aufgabe darf nur sein, die Lage zu studieren und zu prüfen, ob es wirklich möglich ist, in Russland als Priester zu wirken. Der Herr weiß, dass die Menschen sie brauchen.
Unter dem Namen Lipinski reist der amerikanische Jesuitenpater Walter Ziszek als polnischer Arbeiter ins Industriegebiet am Ural.
Gestehen Sie endlich, wer Sie sind und was Sie in der Sowjetunion wollten.
Ich bin der polnische Staatsbürger Wladimir Martinowitsch Lipinski.
Lügen Sie uns nicht länger an. Sie sind der Jesuitenpater Walter Ziszek und Sie sind im Auftrag der deutschen Faschisten unter falschem Namen in die Sowjetunion eingereist, um gegen uns zu spionieren. Sie haben in Rom studiert. Vermutlich hat auch der Vatikan seine Hand im Spiel, der ja mit Hitler und Mussolini zusammenarbeitet.
Stunde um Stunde musste ich bei diesem Verhör kerzengerade auf dem Rand des Stuhls sitzen. Wenn ihm eine Antwort nicht gefiel, gab mir der Kommissar einen Schlag ins Gesicht, sodass ich lang auf den Boden schlug. Dann rief er zwei Wachen herein und ließ mich in ein Zimmer nebenan führen, das dicke Teppiche am Boden und schwer gepolsterte Wände hatte. Dort bearbeitete man mit Gummiknüppeln meinen Hinterkopf. Und wenn ich den Kopf sinken ließ, bekam ich einen krachenden Schlag ins Gesicht. Man wollte mich weich machen, damit ich bei meinen Antworten aus Furcht vor weiteren Schlägen mehr Entgegenkommen zeigte.
Perm am Ural ist nur die erste Station auf einem langen Leidensweg. Nachdem der Priester einmal in die Fänge des sowjetischen Staatssicherheitsdienstes geraten ist, wird er von Verhör zu Verhör, von Gefängnis zu Gefängnis geschleppt.
Name?
Lipinski, Wladimir Martinowitsch.
Geburtsdatum?
4. November 1910.
Anklage?
Paragraph 58, Punkt 10 und Punkt 2. Agitation mit versuchtem Hochverrat.
Setzen Sie sich.
Name?
Lipinski, Wladimir Martinowitsch.
Anklage?
Paragraph 58, Punkt 10 und Punkt 2. Agitation mit versuchtem Hochverrat.
Mitkommen.
Sie heißen?
Wladimir Martinowitsch Lipinski, geboren am 4. November 1910 und nach Paragraph 58, Punkt 10 und Punkt 2 angeklagt.
Warum lügen Sie noch immer? Sie sind Pater Walter Ziszek, ein Jesuitenpriester aus Albertin, am 4. November 1904 in Amerika geboren. Wollen wir nicht lieber auf die Maskerade verzichten und Ihre Biografie mit möglichst wenig Umschweifen vervollständigen?
Die Informationen, die man aus meiner Vergangenheit besaß, beunruhigten mich sehr. Ich begriff nicht, wie Sie so viel wissen konnten, und trotzdem blieb ich bei meinem angenommenen Namen. Erst viel später sagte mir einer meiner Untersuchungsbeamten, dass Sie einen großen Teil der Informationen von dem mir befreundeten Pater Makar erhalten hatten. Der war an der Grenze zwischen Ungarn und dem besetzten Polen verhaftet worden, als ich noch in Chusovoy arbeitete.
Von Perm am Ural wurde Walter Ziszek alias Wladimir Lipinski in das Moskauer Untersuchungsgefängnis Lubjanka gebracht. Von der Lubjanka ins Gefängnis nach Saratow, von Saratow zurück in die Lubjanka.
In den umfangreichen Akten der sowjetischen Geheimpolizei muss es eine ganze Galerie von meinen Porträts geben. Dünn, dünner, ganz dünn. Denn ich durchlief in jedem Gefängnis wieder die mühselige Aufnahmeprozedur mit Fotoaufnahmen, Fingerabdrücken und so fort. Zwei oder drei Tage nach meiner erneuten Einlieferung in die Lubjanka wurde ich um 9 Uhr abends geholt und damit begann, wie sich zeigen sollte, meine intensivste Verhörperiode mit fast täglichen Sitzungen.
Ich muss Ihnen wohl gratulieren. Sie haben mir überhaupt nichts gesagt.
Ich habe Ihnen alles gesagt.
Das haben Sie nicht getan.
Die Schwierigkeiten mit Ihnen bestehen darin, dass Sie mein Leben besser kennen wollen als ich selbst.
Hören Sie mal, wären Sie nicht unverschämt. Ich weiß zu viel über Sie, als dass ich glauben könnte, Sie hätten mir alles gesagt. Ich kann ja 2 und 2 zusammenzählen. Aus den Unterlagen geht hervor, dass Sie etwas verbergen. Das zeigt Ihre Vernehmung in Perm.
Glauben Sie das nicht. Man kann, wenn man will, jeden zu jeder beliebigen Aussage zwingen. Doch das bedeutet noch lange nicht, dass sie wahr ist.
Sie behaupten also, dass man sie gezwungen hat. Was meinen Sie mit Zwang? Wir pflegen in der UdSSR keine amerikanischen Dritte-Grad-Methoden anzuwenden.
Das mag in der Theorie stimmen, aber in Perm hat man mich wie einen Ball hin und her geschlagen.
Der neue Untersuchungsbeamte in der Lubjanka, er nennt sich Alexander Sedow, lässt nicht locker. Immer wieder wird Zizek zum Verhör geholt.
Sie sind Priester. Wie kommen Sie dazu, als Arbeiter ins Uralgebiet zu gehen? Was wollten Sie dort ausspionieren? Was hat Sie im Ural interessiert?
Ich hatte nur ein einziges Interesse. Viele Weißrussen und Ukrainer, die zu meiner Gemeinde in Albertin oder zur Erzdiözese von Lemberg gehörten, sind freiwillig zur Arbeit in den Ural gegangen. Ich wollte als Seelsorger bei diesen Leuten sein und ihnen dienen.
Wir wissen alles über Sie. Warum gestehen Sie nicht endlich, dass Sie im Uralgebiet spionieren oder Sabotage treiben wollten?
Ich wollte weder spionieren noch Sabotage treiben.
Sie haben in Rom studiert. Sie sind Jesuit. Kennen Sie den Papst? Standen Sie in Verbindung mit dem Staatssekretariat im Vatikan? Haben Sie von dort Ihren Spionageauftrag erhalten?
Alexander Sedow wartet auf sensationelle Enthüllungen. Die Lösung, dass ein katholischer Priester nur aus religiösen Gründen eingereist sein könnte und weder Sabotage noch Spionage gegen die Sowjetunion plante, scheint ihm einfach unglaubwürdig.
Als sich das 2. Vierteljahr mit zusätzlichen Verhören seinem Ende näherte, wurde Sedow und mir zusehends deutlich, dass wir mit den Vernehmungen nicht weiterkamen. Trotz aller meiner Beteuerungen, dass ich aufrichtig sei, konnte er offensichtlich nicht glauben, dass ich nicht noch etwas verbarg. Andererseits hatte ich ihm nach bestem Wissen die volle Wahrheit gesagt. Und mochten die Sitzungen auch manchmal noch so zermürbend sein, ich war einfach nicht bereit, eine Geschichte zu erfinden oder einer seiner Vermutungen zuzustimmen, um nur die Spannung der Verhöre etwas zu mildern. Da wurde ich plötzlich, eines Nachts um 2 Uhr, aus tiefem Schlaf gerissen und in Sedows Büro geführt.
Entschuldigen Sie, dass ich Sie gerufen habe. Aber ich habe heute Nacht Dienst und möchte Ihre Aussagen nochmals überprüfen, um die Zeit auszufüllen. Sind Sie müde? Haben Sie Hunger? Darf ich Ihnen etwas bringen lassen?
Er telefonierte und ein Mädchen kam mit einem Tablett voll belegter Brote, einem Stück Kuchen und 2 Gläsern warmen Tee. Sie stellte alles auf den Schreibtisch, machte einen beiläufigen Scherz und ging wieder. Sedow bot mir ein belegtes Brot an.
Eine kleine Bewirtung für Ihren unterbrochenen Schlaf. Hier, nehmen Sie Tee.
Er schob mir ein Glas zu, warf ein großes Stück Zucker und, wie ich meinte, noch etwas hinein. Doch ich hatte keinerlei Verdacht, erschien heute Nacht so entspannt und freundlich. Zu dem belegten Brot trank ich das Glas halb leer. Sedow bot mir noch ein Brot an. Ich griff danach, berührte es. Dann spürte ich, wie sich die Kiefer anspannten und meine Hand fiel auf den Tisch. Den Bissen, den ich im Munde hatte, konnte ich nicht mehr schlucken. Ich sank in den Stuhl zurück.
Der sowjetische Vernehmungsbeamte in der Lubjanka will in dieser Nacht unter allen Umständen ein Geständnis von Zizek, dass er Spionage getrieben hat. Dazu ist ihm jedes Mittel recht.
Als ich wieder zu mir kam, stand ich auf den Füßen. Jemand hielt mich und auf meinem Kopf saß ähnlich einem Sturzhelm ein eng anliegendes Gerät. Ich erinnere mich schwach an einen dumpfen, heftig pochenden Druck im Kopf. Sedow hielt mir den Kopf, zog mir die Lider hoch und sah mir in die Augen. Er blickte mich lauernd an und seine Augen wirkten wie das verkörperte Böse. Das hatte den Eindruck von etwas beinahe Teuflischem, sicherlich Unmenschlichem. Sein Blick war starr, sein Haar verworren. Ich schüttelte mich unwillkürlich und strebte von ihm weg. Dann wurde es wieder schwarz um mich. Ich habe eine verschwommene Erinnerung, dass mich später jemand mit Gummibändern am Hals zerrte. Heftige Elektroschocks liefen mir den Rücken hinunter und stachen in mein Genick. Jemand zerrte an meinen Handgelenken und Elektroschocks liefen mir die Arme hinauf.
Mit dieser Sonderbehandlung erzwingt Sedow die Unterschrift unter ein Geständnis, das er in monatelangen Sitzungen von dem standhaften Priester nicht bekommen hatte.
Er gab mir eine Feder in die Hand, setzte sie auf eine Stelle und bewegte sie. Was ich damit tat, weiß ich nicht. Vielleicht unterschrieb ich ein Papier auf dem Schreibtisch, aber ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern.
Mehrere Wochen später wird Walter Zizek alias Wladimir Lipinski wieder in der Nacht geweckt.
Ich setzte mich angespannter als je zuvor auf. Die Wärterin befahl mir, mich anzuziehen und ihr zu folgen. Als wir durch die verdunkelten Gänge gingen, betete ich inständig um Befreiung und Schutz. Diesmal wurde ich jedoch in eine Arrestzelle hinuntergeführt. Das überraschte mich. Sollte ich in ein anderes Gefängnis geschafft werden? Oder vielleicht zur Aburteilung vor ein Gericht?
Zizek wird zur Aburteilung geführt. Aber man braucht dazu kein Gericht, sondern nur einen Kommissar. Man braucht dazu auch keine Verhandlung, sondern das Urteil besteht aus einem Stück Papier.
Der Kommissar übergab mir ein einfaches Dokument. Nicht das, was man ein Gerichtsurteil nennen konnte, sondern eine sogenannte administrative Strafverfügung. Auf dem Blatt Papier stand, dass Walter Ciszek gemäß § 58 Punkt 6 des sowjetischen Strafgesetzbuches schuldig befunden sei. § 58 Punkt 6 handelt von Spionage. Ursprünglich war ich gemäß § 58 Punkt 10 und Punkt 2 der hochverräterischen Tätigkeit bezichtigt worden. Die Strafe betrug laut dem mir übergebenen Dokument 15 Jahre Zwangsarbeitslager. Die Verfügung trug das Datum des 26. Juli 1942.
Nach der Verurteilung wird Walter Ciszek jedoch nicht in ein Arbeitslager überführt. Die kommunistischen Funktionäre versuchen weiter, ergänzende Informationen von dem Priester zu erhalten. 3 Jahre bringt er noch in Gefängnissen zu. Um diese Zeit feiert Moskau den Sieg im großen Vaterländischen Krieg. Moskau feiert den Sieg mit großem Feuerwerk und einer Rede Stalins an das russische Volk.
Der jahrhundertelange Kampf der slawischen Völker um ihre Existenz und Unabhängigkeit hat mit dem Sieg über die deutschen Okkupanten und die deutsche Tyrannei geendet. Von nun an wird das große Banner der Völkerfreiheit und des Völkerfriedens über Europa wehen.
Im fernen Sibirien aber leben Millionen Zwangsarbeiter unter unsagbar schweren Bedingungen, bedrängt von Kälte, Hunger und Krankheiten in den Arbeitslagern Stalins. Zu den Russen, Balten, Ukrainern, Angehörigen aller Volksgruppen aus der Sowjetunion, Polen, Japanern, Chinesen und Angehörigen der mit der Sowjetunion verbündeten Nationen kommen die deutschen Kriegsgefangenen. Auch der Amerikaner Walter Ciszek wird im Sommer 1945, bald nach Kriegsende, nach Nordsibirien verschickt. Jahrelang gehört er jetzt zu den ungezählten Arbeitsbrigaden, die in den unwirtschaftlichen Polargebieten der Sowjetunion im mörderischen Arbeitstempo Kohle fördern und transportieren und neue Industrien aufbauen.
Riesige Kohlenberge erhoben sich im Hafen von Dudinka an der Mündung des Jenisej-Flusses ins Eismeer. Ein Teil der Brigade kletterte auf den Kohlenhaufen und brachte ihn zum Einsturz, während 10 von uns die Kohle ununterbrochen aufs Förderband schaufelten. Der Fluss war nur im Sommer kurze Zeit eisfrei, also musste die im Winter angehäufte Kohle in höchster Eile auf die Kähne oder Frachter zum Export verladen werden.
So hart aber auch die Arbeit als Kohlenschipper ist, Ciszek versucht als Priester unter seinen Leidensgefährten zu wirken. Umso größer ist seine Freude, als er eines Nachts in seiner Unterkunft unerwarteten Besuch erhält.
Ich bin Pater Kaspar. Meine polnischen Landsleute haben mir erzählt, dass sie römisch-katholischer Priester sind, genau wie ich. Ich halte in meiner Baracke heimlich Gottesdienst ab. Wollen Sie mir nicht helfen und morgen früh die Messe lesen?
Dieses Anerbieten überwältigte mich. Das letzte Mal hatte ich vor mehr als 5 Jahren in Chusovoy die Messe gefeiert. Ich ging am nächsten Morgen sofort nach dem 6-Uhr-Signal in Pater Kaspers Unterkunft. Die Männer in seiner Baracke hatten den Messwein aus Rosinen bereitet, die sie an den Kais gestohlen hatten, und das Altarbrot aus Mehl, das sie in der Küche hatten mitgehen lassen. Als Kelch benutzte ich an diesem Morgen ein Schnapsglas. Die Patene für die Hostie war der goldene Deckel einer Taschenuhr. Solange ich noch in Dudinka war, las ich die Messe regelmäßig in Pater Kaspers Baracke. Auch ermutigte mich sein Beispiel, unter den Sträflingen als Seelsorger zu wirken. Ich hörte regelmäßig Beichte und konnte von Zeit zu Zeit sogar nach der Messe die Kommunion austeilen. Dieses Erlebnis gab mir neue Kraft. Ich durfte wieder als Priester arbeiten und ich dankte Gott täglich für die Gelegenheit, Menschen zu trösten und zu beruhigen, die geglaubt hatten, seine Gnade verloren zu haben.
Keiner hat den Trost nötiger als die Häftlinge von Dudinka. Je näher der Winter kommt, desto schlimmer werden die Lebensbedingungen in diesem Teil Nordsibiriens. Schon der August ist bitterkalt.
Wir arbeiteten noch immer in der leichten, baumwollenen Sommerkleidung, die wir bei der Ankunft empfangen hatten. Bei dem wütenden Arbeitstempo konnten wir uns warm genug halten. Aber der lange, eisige Marsch des Morgens zur Arbeit und besonders das abendliche Heimschleichen, bei dem uns der Schweiß fast auf dem Körper gefror, stellten Martha voller Leiden dar. Der Wind schnitt messerscharf durch die Baumwolle unserer Kleidung. Alle banden Lumpen um Knöchel und Schuhspitzen. Ein alter Kartoffelsack, den man um Bauch oder Schultern legen konnte, galt als der kostbarste Besitz eines Mannes.
Im Oktober sinkt die Temperatur bis auf 35 Grad unter Null. Jetzt endlich erhalten die Häftlinge ihre Winterkleidung. Während der größte Teil der Lagerinsassen in mehr oder weniger festen Baracken untergebracht ist, wohnen Zizek und seine Arbeitskameraden, die wegen angeblicher Spionage verurteilt sind, provisorisch in einem Segeltuchzelt.
Wir schliefen in den Kleidern, die wir tagsüber trugen. Morgens beim Aufstehen waren die wattierten Hosen und Joppen fest an die Pritschenbretter gefroren. Schließlich forderte die furchtbare Kälte ihre Opfer. In unserer Brigade gab es so viele Krankheitsfälle, dass man uns endlich aus dem Zelt in eine Holzbaracke verlegte.
Mit großer Energie treibt Josef Stalin nach Kriegsende den Wiederaufbau des Landes und die moderne Aufrüstung der sowjetischen Streitkräfte voran. Die Bodenschätze Sibiriens und die billigen Arbeitskräfte in den sibirischen Lagern spielen in seinen Plänen eine wesentliche Rolle. Walter Zizek und seine Leidensgenossen, die sich jetzt im Bergbaugebiet von Norilsk befinden, bekommen das zu spüren.
Wir arbeiteten in einer der ältesten Minen der Gegend. So gut wie alle Arbeit wurde mit der Hand verrichtet. Das Tempo war irrsinnig. Hier waren wir ohne Unterbrechung, auch ohne Mittagspause, 10 Stunden lang tätig. An unserem Arbeitsplatz stand das Wasser so hoch, dass es die Schwellen bedeckte und die Gleise überspülte. Bis zu den Knöcheln standen wir im Wasser.
In Norilsk wird Zizek auch als Bauarbeiter eingesetzt und erlebt die Errichtung eines riesigen Hüttenwerkes.
Die Verantwortlichen versicherten, sie hätten eine neue Methode des Mörtelmischens und des Mauerns im Frost entwickelt. Es war schon eine neue Methode. Nachdem der Mörtel erstarrt oder besser gefroren war, wurde er so bröcklig, dass man ihn mit den Fingern zwischen den Ziegeln herauskratzen konnte. So stürzte plötzlich eine zu 2/3 aufgerichtete Seitenmauer ein und begrub die Männer, die dort arbeiteten. Ich erfuhr nie, wie viele dabei den Tod fanden, denn man schickte die Brigaden noch vor Beginn der Rettungsarbeiten ins Lager zurück.
Aber auch in Norilsk kann der Strafgefangene Zizek als Priester wirken.
Ein Pole namens Viktor, der im Lager als Buchbinder arbeitete, organisierte meine Pfarrei. In seiner Werkstatt im Verwaltungsbau feierte ich fast jeden Abend, vor der Nase des Kommandanten, die ganze Messe im orientalischen Ritus. Viktor nahm jeden Abend an der Messe teil und empfing die Kommunion. Auch ein Russe namens Smirnov kam oft. Er wusste die Messgebete auswendig und sprach für die Versammlung die Antworten. Es war gefährlich, allzu viele Leute in der Werkstatt zu haben, und wir fürchteten aufzufallen. Aber als sich die Kunde verbreitete, wollten immer mehr Menschen an der Messe teilnehmen. Nach einer Weile riskierten es Pater Kaspar und ich, die Messe in einer Baracke zu lesen, deren Belegschaft hauptsächlich aus Litauern und Polen bestand. Der Brigadier selbst war ein religiöser Mann.
Zizek sucht und findet aber auch noch andere Möglichkeiten, den Sträflingen geistlichen Beistand zu leisten.
Abends kamen die Sträflinge in meine Baracke, um Schach oder Domino zu spielen. Und unter dem allgemeinen Lärm des Geschwätzes und der Gespräche berichteten sie mir, wie viele Beichten und Kommunionen für die Nacht oder den folgenden Morgen vereinbart worden waren. Anschließend unternahm ich einen Spaziergang ins Freie. Während ich durchs Lager bummelte, schloss ich mir einer nach dem anderen an und beim Plaudern und Spazieren hörte ich ihre Beichten. Wenn es viele Beichten oder Kommunionen gab, versuchte ich sehr früh aufzustehen und begab mich an verschiedene Plätze im Lager. Ich traf die Leute dort scheinbar zufällig in Zweier- oder Dreiergruppen und teilte unter der Maske einer morgendlichen Begrüßung die Kommunion aus. Im Übrigen spendete ich die Kommunion möglichst nach der Abendmesse. Die Razzien in den Baracken machten es riskant, das Allerheiligste über Nacht aufzubewahren.
Unsere Partei, das Sowjetvolk, die ganze Menschheit ist von einem schweren, unersetzlichen Verlust betroffen. Unser Lehrer und Freund Josef Vissarionowitsch Stalin, der größte Genius der Menschheit, hat seinen ruhmreichen Lebensweg beendet.
Die Machthaber wissen, welche Wirkungen die Nachricht vom Tode Stalins unter den Unterdrückten auslösen kann. Sie versuchen mit Vorbeugungsmaßnahmen die Ruhe in den Zwangsarbeitslagern aufrechtzuerhalten.
Die Lagerfunktionäre waren ebenso verwirrt wie die Sträflinge. Bald darauf wurde verboten, dass mehr als zwei Leute beisammen standen. Übertretungen wurden mit besonders schwerer Arbeit im Lager oder in der Strafbrigade geahndet. Grobe Behandlung der Gefangenen, sogar Schläge gehörten bald zur Tagesordnung. Die allgemeine Stimmung, die schon schlimm genug war, verschlechterte sich noch mehr.
Die Lagerfunktionäre gaben zu, dass es zu Ungerechtigkeiten gekommen war. Die Parteifunktionäre aus Norilsk schrieben die Forderungen der Häftlinge auf. Sie versprachen, dass sich die Lage bessern würde, die Forderungen würden erfüllt werden. Die Häftlinge streikten noch 3 Tage, um zu sehen, ob die Funktionäre ihre Versprechungen einhielten. Es gab keine Vergeltungsmaßnahmen und das Essen wurde sofort besser. Die Brigaden nahmen ihre Arbeit daraufhin wieder auf. Es war wie ein Waffenstillstand.
Eines Morgens, gegen Mitte April, wurde der Waffenstillstand gebrochen. Als die Brigaden zur Arbeit ausrückten, bemerkte ich, dass fast doppelt so viele Posten wie sonst an den Lagertoren standen.
2 Brigaden werden von Soldaten umringt. Lastwagen mit Soldaten kommen aus der Stadt. Die Rädelsführer werden aussortiert und auf Lastwagen fortgeschafft. Die Häftlinge übernehmen wieder die Kontrolle des Lagers und die Lagerfunktionäre ziehen sich zum Nordtor zurück. Am Abend treffen sich Parteifunktionäre aus der Stadt mit den Führern der Häftlinge. Diesmal drohen sie mit Gewalt. Truppen werden zusammengezogen, das Lager wird umstellt. Funktionäre aus Moskau kommen und verhandeln mit den Gefangenen. Wieder werden alle Forderungen notiert, aber gleichzeitig verlangen die Funktionäre, dass die Häftlinge wieder zur Arbeit gehen. Das Lagerkomitee lehnt ab.
Ihr habt uns das letzte Mal zugesagt, ihr würdet keine Vergeltung üben. Aber Gott weiß, was mit denen geschehen ist, die ihr fortgeschleppt habt.
Bisher haben wir durch Nachgeben nichts erreicht.
Jetzt werden wir Gewalt mit Gewalt beantworten.
Wir haben keine andere Wahl mehr. Tod oder Leben.
Während dieser Zeit hörte ich sehr viele Beichten. Die Sträflinge, die nicht wussten, wann die ersten Schüsse fallen würden, glichen Männern vor der Schlacht. Sie fürchteten den Tod und ordneten ihre seelischen Verhältnisse. Vor großen Versammlungen las ich nun jeden Morgen die Messe und ich spendete viele Kommunionen. Es wurde Ende Mai. Die Revolution im Lager 5 dauerte jetzt schon länger als einen Monat. Die Truppen hatten Lautsprecher um das Lager herum aufgestellt.
Wer sich ergibt, wird nicht bestraft. Verlasst das Lager!
Im Lager wird eine allgemeine Versammlung abgehalten.
Ich verlese den Beschluss des Komitees. Erstens, jeder, der auf der Flucht ergriffen wird, soll durch die Lagerpolizei der Häftlinge getötet werden. Zweitens, das Revolutionskomitee wird so lange nicht verhandeln, bis die Truppen zurückgezogen werden. Drittens, ihr alle seid als Aufrührer gebrandmarkt. Ihr habt nur die Wahl zwischen Freiheit oder Tod. Alle müssen jetzt zusammenhalten.
Die Tragödie erreicht ihren Höhepunkt in der Nacht zum 1. Juni 1953.
Wir saßen schweigend im Licht der Scheinwerfer und warteten. Um 2:30 Uhr morgens wurde plötzlich Alarm gegeben. Der Klang des ersten Schlages gegen die Schiene, der über das schweigende Lager ertönte, wirkte wie der schrille Angstschrei des jüngsten Gerichts. Ich erschauerte. Die Sträflinge ergriffen Ziegel, Steine, Keulen oder welche Waffen sie auch finden konnten und bezogen am Stacheldraht Stellung. Die Soldaten rückten langsam, besonnen und in voller Ordnung vor. Viele unter ihnen waren offenbar genauso bestürzt wie wir. Die ganze Stadt Norilsk schien wach zu sein. Die Menschen standen auf den Dächern und jedes Fenster, von dem aus man das Lager sehen konnte, war voller Gesichter. Dann eröffneten die Soldaten das Feuer.
In der Stadt Norilsk steht die Bevölkerung, die zu einem großen Teil aus ehemaligen Gefangenen besteht, an den Fenstern der Häuser oder auf den Dächern und erlebt den hoffnungslosen Kampf der Häftlinge gegen die militärische Übermacht, die blutige Niederwerfung des verzweifelten Aufstandes, die Flucht und die Gefangennahme der überlebenden Häftlinge.
Über die Schulter sah ich zurück und erblickte reihenweise Leichname und Verwundete auf der Straße. Ich hörte das Knattern der Maschinenpistolen, die Flüche und das Stöhnen der Verwundeten, Kommandorufe und hoch über allem die schrillen Schreie der Frauen in ihrem Lager. Weitere Truppen strömten ins Lager. Sie schossen nicht, sondern schlugen die Häftlinge mit dem Gewehrkolben nieder. Viele Gefangene hielten sich in den Baracken auf und die Soldaten jagten sie heraus. Einige der Anführer fand man mit aufgerissenen Pulsadern oder durchschnittenen Kehlen tot in der Latrine. Sie hatten sich lieber selbst getötet, als sich lebendig gefangen zu geben.
Die Sowjets haben die Aufstände in den sibirischen Lagern rücksichtslos niedergeschlagen. Zahlreiche Häftlinge mussten ihr Leben lassen. Aber den Überlebenden erfüllt man die ursprünglichen Forderungen der Gefangenen. Das Dasein in den Lagern wird etwas leichter.
Die Sträflinge fühlten sich aufgrund der großzügigeren Politik viel freier. Man konnte über die Zahl der Leute staunen, die sich jetzt als gläubig zu erkennen gaben, da keine ausdrückliche Verfolgung stattfand und Religion geduldet oder besser nicht beachtet wurde. An Weihnachten und Ostern zelebrierten wir sogar Festgottesdienste im Lager. Die Wachen wussten darüber Bescheid, obwohl sie so taten, als seien sie ahnungslos. Um 5 Uhr nachmittags machten sie ihren Kontrollgang, aber sie forderten die Leute nur auf, nicht zu laut zu werden. Bei einer Kontrolle am Lagertor fand eines Tages ein junger litauischer Wachsoldat in meiner Tasche ein kleines handgeschriebenes Gebetbuch mit den ganzen lateinischen Messtexten.
Ein Gebetbuch? Das müsste ich eigentlich beschlagnahmen.
Ich bin Priester und darum bedeuten mir diese Messgebete sehr viel. Bitte geben Sie mir das Büchlein zurück.
Tatsächlich gibt der junge Litauer dem Pater das Büchlein wortlos zurück und lässt ihn passieren. Obwohl das Leben im Lager freier geworden ist, wird in den sibirischen Bergwerken nach wie vor fieberhaft gearbeitet. Auch die Nachfolger Stalins haben ehrgeizige Wirtschaftspläne. Mit der Arbeitskraft der Gefangenen fördern sie die Rohstoffe, die sie brauchen, und bauen weiter ihre Wirtschaft in den arktischen Gebieten auf. In der ersten Aprilwoche des Jahres 1955 wird Zizek ins Lagerbüro bestellt.
Wir haben soeben Ihre Dokumente geprüft. Nach den neuen Bestimmungen haben Sie Anspruch auf 3 Monate Straferlass für zusätzliche Arbeit. Sie werden in 10 Tagen entlassen.
Am Morgen des Entlassungstages, am 22. April 1955, war ich hellwach. Ich glaube nicht, dass ich in der Nacht doch nur einen Augenblick geschlafen hatte. Ich konnte einfach nicht begreifen, dass ich nach 15 Jahren wirklich frei sein sollte. Ich erwartete Schwierigkeiten oder vielleicht wieder ein Verhör. Aber es war alles nur Routine.
Hier ist Ihr Entlassungsschein. Damit melden Sie sich bei der Polizei in Norilsk und bekommen dann offizielle Ausweispapiere. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie sich nicht aufhalten dürfen, wo Sie wollen. Wenn Sie Regierungsstädte wie Leningrad, Moskau, Kiew, Wladiwostok und Taschkent besuchen wollen, brauchen Sie eine ausdrückliche Genehmigung. Das gilt auch für Grenzstädte.
Um 23:30 war alles vorüber und ich schritt zum letzten Mal durchs Haupttor des Lagers. Nach etwa 15 Schritten blieb ich automatisch stehen und wartete auf die Wache. Die Gefangenen und die Posten sahen mir lachend nach. 90% aller entlassenen Sträflinge machen den gleichen Fehler. Ich war so befangen, dass ich nicht wusste, wie ich als freier Mann gehen sollte. Meine Arme, die ich an der Seite herunterhängen ließ, statt sie auf dem Rücken zu verschränken, wie es für Häftlinge befohlen ist, fühlten sich sonderbar an. Ich warf einen langen Blick auf das Lager, dann steckte ich die Hände in die Taschen und schritt auf den Bahnhof Kajerchan zu, um nach Norilsk zu fahren.
Das neue Kapitel im Leben des ehemaligen Häftlings Walter Zizek, der nur bedingt frei ist, beginnt mit einem Besuch bei dem ukrainischen Pater Viktor, den er aus seiner Lagerzeit kennt. Pater Viktor war 2 Monate vorher ebenfalls nach der Stadt Norilsk entlassen worden.
Etwa 200 Meter abseits der Hauptstraße lag eine wirre Ansammlung von Buden und Hütten, die man aus alten Brettern und Packkisten wie ein Dominospiel nebeneinander errichtet hatte. Ich fand Pater Viktors Wohnung, einen baufälligen Schuppen, inmitten eines dieser Kaninchengehege. Viktor wohnte mit einem weiteren Priester, Pater Neron, zusammen, der ebenfalls im Straflager gewesen war. Sie hatten 2 Betten, dazwischen stand der Altar. Dieser 3x3 Meter große Raum diente ihnen zugleich als Kapelle. Sie wollten nichts davon wissen, dass ich anderswohin ginge, also stellten wir für die Nacht 3 Stühle in dem engen Durchgang zwischen den beiden Betten auf und richteten so ein Lager für mich her. Ich benutzte meine wattierte Joppe und meine Hose als Matratze.
Die örtliche KGB-Dienststelle, der Sicherheitsdienst, beobachtet die Tätigkeit von Walter Zizek mit dem größten Misstrauen. Der Pater wird vorgeladen und verwarnt.
Ich habe das Recht, daheim die Messe zu lesen oder zu beten, wann ich will. Die sowjetische Verfassung garantiert Religions- und Gewissensfreiheit. Und wenn jemand dazukommt, während ich die Messe lese, werde ich ihn nicht davonjagen. Ich werbe nicht und mache keine Propaganda. Aber wenn jemand kommen will, schicke ich ihn nicht fort. Und wenn mich einer bittet, ihm zuliebe etwas zu tun, und es ist nicht gegen die Gesetze, dann werde ich es tun.
Während des ganzen Sommers und Herbstes arbeiteten wir 3 Priester womöglich noch schwerer. Je mehr wir taten, umso mehr Arbeit schien uns bevorzustehen. Anfang 1957 wurde ich wieder vom KGB vorgeladen. Man erklärte mir diesmal rundheraus, ich hätte meine priesterliche Tätigkeit aufzugeben. Dies sei die letzte Ermahnung. Auch Viktor und Neron wurden aufgefordert, ihre unerwünschte Tätigkeit unter dem Volk einzustellen.
Pater Neron und Pater Viktor müssen dem Druck weichen und kehren in ihre ukrainische Heimat zurück. Aber Walter Ciszek übernimmt ihre Gemeinden in Norilsk und setzt seine Arbeit als Priester fort. Ostern 1958 wird für ihn ein großes Erlebnis.
Als ich den feierlichen Eingang der Ostermesse anstimmte, meinte ich, die Kapelle müsse vor Musik bersten. Die Osternachtsfeier ist sowieso schon ein freudiges Ereignis, aber die Begeisterung der Menschen in jener Nacht werde ich nie vergessen. So müde ich nach 48 Stunden ohne Schlaf vom Hin- und Herlaufen auch war, plötzlich fühlte ich mich begeistert und wie in einem Schwebezustand. Ich vergaß über der Messe und über der Osterfreude alles andere. Die Polizei blieb während der ganzen Messe da. Der Gottesdienst endete um 3 Uhr früh, aber um 9 Uhr teilte ich noch immer an einen ununterbrochenen Strom von Menschen die Kommunion aus. Ich konnte die Massen draußen durch die Osterdämmerung heimgehen hören. Sie riefen sich den traditionellen Ostergruß und die frohe Antwort zu.
Christ ist erstanden!
Er ist wahrhaft erstanden!
Das war der Höhepunkt der seelsorgerischen Arbeit von Walter Ciszek in Norilsk. Zugleich aber auch das Ende.
Wladimir Martinowitsch, Ihre Tätigkeit als Priester ist hier in Norilsk nicht erwünscht. Haben Sie verstanden?
Durchaus.
Sie haben Norilsk binnen 10 Tagen zu verlassen und dürfen nicht mehr zurückkehren. Wenn Sie versuchen, wiederzukommen, werden Sie verhaftet und ins Gefängnis gesperrt.
In Moskau regiert jetzt Nikita Chruschtschow. Er liefert der Weltpresse aufsehenerregende Schlagzeilen und spart im eigenen Land nicht mit Versprechen. Wird der neue Mann in Moskau dem russischen Volk die Gewissens- und Religionsfreiheit gewähren, die Stalin in seiner Verfassung versprochen hat? An seinem neuen Wohnort, der sibirischen Industriestadt Krasnojarsk, wird Pater Ciszek bald die Antwort auf diese Frage erfahren. Die zahlreichen Gläubigen von Krasnojarsk wünschen dringend, dass eine Pfarrei zugelassen wird. Pater Ciszek soll ihr Seelsorger werden. Die Arbeit, die er als Priester angenommen hat, soll legalisiert werden.
Mit viel Hartnäckigkeit erreichten die Gläubigen eine Zusammenkunft mit dem zuständigen Ratsvorsitzenden. Er wollte ihnen allerdings keine eindeutige Antwort geben und unterschrieb auch das notwendige Dokument nicht. Er stellte sich auf den Standpunkt, dies sei eine Angelegenheit, die Moskau entscheiden müsse.
Die Pfarrangehörigen lassen sich aber nicht so leicht abweisen.
Sie beriefen wieder eine Versammlung in der Baracke ein, die als Kirche diente, und beschlossen, eine Abordnung mit diesem Gesuch nach Moskau zu senden. Sie sollte eine weitere Bittschrift mitnehmen, dass eine ehemalige katholische Kirche, die jetzt vom Staat als Radiostation verwendet wurde, den Gläubigen wieder zurückgegeben werde. Dieser zweiten, an Chruschtschow persönlich gerichteten Eingabe, hatte man eine Liste mit Unterschriften beigefügt.
Ein Gemeindemitglied namens Rosa reist nach Moskau, um die Wünsche der Pfarrmitglieder Chruschtschow persönlich vorzutragen.
In Moskau versuchte Rosa 3 Tage lang vergeblich, im Kreml zu Chruschtschow vorzudringen. Schließlich empfing sie der Religionsminister, der sich ihren Bericht anhörte, die Papiere und Dokumente entgegennahm und Rosa aufforderte, am nächsten Morgen eine Antwort abzuholen. Diese Antwort lautete, solche Angelegenheiten seien auf örtlicher Ebene zu behandeln, in diesem Fall also in Krasnojarsk.
So geschieht es. Die Angelegenheit wird in Krasnojarsk behandelt. Der Priester wird aufs Meldeamt der Stadt bestellt.
Der Leiter saß hinter seinem Schreibtisch und als ich eintrat, starrte er mich an. Er machte sich nicht die Mühe, mich zu grüßen, sondern sagte nur finster,
»Geben Sie mir Ihren Pass.«
Ich reichte ihn hinüber. Er schlug ihn auf, strich meine Anmeldung durch, stempelte aufgehoben dick darüber und warf ihn mir über den Schreibtisch zurück.
48 Stunden. Dann haben Sie die Stadt verlassen oder wir werden Sie hinausjagen.
Inzwischen ist es Pater Ciszek gelungen, wenigstens schriftlich Verbindung mit der amerikanischen Botschaft und seinen in Amerika lebenden Schwestern aufzunehmen. Daraufhin bemühte sich das amerikanische Außenministerium intensiv darum, die Heimkehrerlaubnis für den amerikanischen Staatsbürger zu erreichen. Im Sommer 1959, fast 20 Jahre nach seiner Einreise in die Sowjetunion und 18 Jahre nach seiner Verhaftung, scheint man ihm endlich die volle Freiheit zurückgeben zu wollen. Im Jahre 1959 ist die politische Wetterlage für ein solches Vorhaben nicht gerade ungünstig. Nach dem Donnerschlag des Berlin-Ultimatums ist die Temperatur umgeschlagen. Zwischen Washington und Moskau herrscht vorübergehend ein freundlicheres Klima. Allerdings scheint sich die plötzlich erwachte Sympathie Moskaus für die Amerikaner nicht unbedingt auf den amerikanischen Jesuiten Pater Walter Zizek zu erstrecken.
Eine Zeit lang hörte ich nichts. Dann teilte mir das Moskauer Außenministerium mit, man habe dort meinen Brief erhalten, aber da man nicht berechtigt sei, die Frage direkt zu behandeln, habe man das Schreiben unter einem bestimmten Aktenzeichen dem Komitee für Staatssicherheit übergeben. Ich schrieb meinerseits ans Komitee für Staatssicherheit und berichtete, ich hätte vom Außenministerium erfahren, mein Gesuch sei dorthin weitergeleitet worden. Ich bat um Behandlung meines Falles und einen Bescheid. 3 Monate lang hörte ich nichts mehr von meinem Antrag. Dann lud man mich eines Tages aufs Polizeibüro und las mir die Antwort Moskaus auf meine Eingabe vor. Sie war ablehnend.
So gehen noch einige Jahre ins Land. Aber die Verwandten von Walter Zizek in Amerika lassen nicht locker. Und auch die amerikanische Regierung bemüht sich weiter um seine Rückkehr in die Vereinigten Staaten. Der sowjetische Sicherheitsdienst gibt seinen Widerstand allmählich auf. Er behandelt den ehemaligen Sträfling jetzt mit Höflichkeit. Ein General des Komitees für Staatssicherheit bittet den Priester in sein Hotel.
Wir haben ausgezeichnete Berichte über Ihre Arbeit erhalten. Ihre Kollegen schätzen Sie sehr. Ich weiß, Sie haben verschiedene Belobigungen und Prämien bekommen. Angesichts all dessen möchten wir Ihnen jetzt einen Gefallen tun. Erinnern Sie sich an die Eingabe um ein Ausreisevisum nach den Vereinigten Staaten, die Sie uns eingereicht haben?
Ich habe 4 oder 5 Gesuche geschrieben.
Stimmt, aber eben jetzt haben wir den Akt durchgesehen und Sie zufällig entdeckt. Bisher hatten wir nicht viele Möglichkeiten, einen solchen Antrag zu genehmigen, aber nun liegen die Dinge anders. Vergessen wir die Vergangenheit. Heute ist heute.
Aber die Vergangenheit ist sehr unerfreulich.
Wladimir Martinowitsch, wir wollen jetzt nicht darüber sprechen. Sie sind anders als wir, wir sind anders als Sie. Wir wissen, dass Sie gern Ihre Familie wiedersehen möchten und in diesen neuen Zeiten können wir möglicherweise etwas für Sie tun.
Das wäre schön.
Später erhält ein Mitarbeiter des Generals, der sich Viktor Pavlovich nennt, den Auftrag, den amerikanischen Priester zu betreuen. Er macht Walter Zizek den Vorschlag, Ihnen auch einen Gefallen zu tun.
Ich gab keine Antwort. Da riss er unvermittelt das Steuer herum.
Wir würden Sie sehr gern nach Moskau schicken, Wladimir Martinowitsch. Dort könnten Sie die Vorzüge des Sozialismus kennenlernen, überall hingehen und sich alles ansehen, was Sie interessiert.
Moskau würde mich schon interessieren. Ich würde mir das europäische Russland gerne ansehen.
In Moskau können Sie alle berühmten Plätze und alle historischen Denkmäler sehen. Es ist eine herrliche Stadt. Dort gibt es sogar eine katholische Kirche, die Sie besuchen können. Und Sie können dort zur Beichte gehen. Sie brauchen nicht zu fürchten, dass wir etwas dagegen haben.
Als er das sagte, zuckten meine Nerven. Ich wusste, worauf er hinaus wollte, auf denselben alten Trick. Man würde nicht ausdrücklich von mir verlangen, den katholischen Priester in Moskau auszuspionieren, aber es wäre nett, wenn ich über meine Eindrücke spräche. Von nun an war ich gedrückter Stimmung. Und ich fühlte mich fast körperlich krank. So widerwärtig war mir das Gespräch geworden. Viktor schien es nicht zu bemerken, sondern plauderte freundlich weiter.
Sie haben doch gewiss viele Bekannte unter den anderen Priestern. Vielleicht haben Sie sogar Ihre Adressen. Es würde Ihnen doch sicher Freude machen, diese Leute zu besuchen. Wen kannten Sie eigentlich in Norilsk?
Mir war, als stieße man mir ein Messer ins Herz. Ich war überzeugt, dass er wusste, mit wem ich korrespondierte und wen ich während meiner Arbeit in Norilsk gekannt hatte. Ich rasselte einige Namen herunter, die ihm sicher bekannt waren, doch er zählte dann weitere Namen, Tätigkeiten, Zeitpunkte, Örtlichkeiten und Verabredungen aus meinem Leben nach der Entlassung aus dem Lager auf. Ich sah, unter welch gründlicher Beobachtung ich die ganze Zeit gestanden hatte.
Pater Zizek entnimmt diesen Gesprächen, dass man noch immer hofft, ihn zu erpressen, für kommunistische Zwecke einzuspannen oder gar umzudrehen. Solche Versuche erfüllen ihn mit tiefem Widerwillen.
Die Nacht nach der Unterredung mit Viktor Pavlovich gehörte zu den schlimmsten, die ich erlebt hatte. Ich konnte nicht einschlafen. Ich konnte nicht atmen. Was ich auch zu tun versuchte, immer musste ich daran denken, wie Viktor die Namen all der Menschen aufzählte, denen ich geholfen und mit denen ich gearbeitet hatte. Ich wünschte keine Zusammenkünfte mehr. Ich wollte keine Namen mehr hören und keine Menschen weiter bespitzelt wissen. Das nächste Mal würde ich einfach erklären, lassen Sie mich in Ruhe. Fragen Sie nichts mehr. Ich will nicht, dass Sie mir einen Gefallen erweisen. Verlangen Sie also auch von mir kein Entgegenkommen.
Pater Zizek traut den Versprechungen der Funktionäre nicht, dass er bald in seine Heimat zurückkehren dürfe.
Ich glaube nicht ein Wort von dem, was Sie sagen.
Wieso nicht?
Weil ich Menschen wie Sie zu genau kenne, um Ihnen zu trauen. Man hat mich zu oft vorgeladen. Mir zu viele Versprechungen gemacht. Daraus ist niemals etwas geworden und auch diesmal wird nichts geschehen.
Aber Wladimir Martinowitsch, Sie sehen doch, wie anders jetzt alles ist. Wir sind nicht das, wofür uns die Leute noch immer halten. Wir alle haben uns geändert.
Verstehen Sie doch, wie mir zumut ist. Ich war in der Lubjanka 5 Jahre lang in den Händen des NKWD. Man versprach mir alles Mögliche. Und was kam dabei heraus? 15 Jahre in Gefängnissen und Straflagern. Sie können jetzt sagen, was Sie wollen. Ich kann Ihnen einfach nicht mehr glauben.
Im Herbst 1963 wird der amerikanische Pater Walter Zizek nach 23-jährigem Aufenthalt in der Sowjetunion in seine amerikanische Heimat entlassen. Genauer gesagt, er wurde gegen einen sowjetischen Spion, der in den Vereinigten Staaten verurteilt worden war, ausgetauscht. Die wertvollsten Jahre seines Lebens hat er in sowjetischen Gefängnissen, Straflagern und sibirischen Städten verbracht. Als Leidensgenosse von Häftlingen und Sträflingen erlebte und beobachtete er ein wesentliches Stück der russischen Geschichte, vom großen vaterländischen Krieg Stalins bis zur Ära Chruschtschow.
Wladimir Martinowitsch, wenn Sie wollen, können Sie bei uns bleiben. Drüben in Amerika werden Ihnen schwere Zeiten bevorstehen. Sie brauchen es nur zu sagen, wenn Sie hier bleiben wollen. Wir können die ganze Sache rückgängig machen. Und wenn Sie jetzt gehen und irgendwann wiederkommen wollen, dann teilen Sie es mir nur mit.
Der kommunistische Funktionär Kuznetsov, der den Pater in Moskau zum Flugzeug begleitet, versucht noch auf dem Flugplatz, ihn umzustimmen. Aber Pater Walter Zizek ist entschlossen, nach Amerika zurückzukehren. Der amerikanische Konsulatsbeamte Kirk nimmt ihn auf dem Moskauer Flugplatz in Empfang.
Er zog ein Papier aus seiner inneren Manteltasche. Dann gab er mir einen Federhalter und ich unterschrieb. Ich war so völlig durcheinander, dass mir nicht einfiel festzustellen, was ich unterschrieb.
Jetzt, Pater Zizek, sind Sie wieder amerikanischer Staatsangehöriger.
Wirklich?
Ja, Pater, Sie sind wieder amerikanischer Bürger.
Es ist alles wie ein Märchen.
Aber ein schönes Märchen. Und zudem ist es wahr.
Mit einem Schlag fühlte ich mich frei und gelöst. Es war, als habe man plötzlich ein großes Gewicht von mir genommen. Mr. Kirk von der amerikanischen Botschaft stand bei Kuznetsov und einer Gruppe von Leuten des Komitees für Staatssicherheit, als mein Flugzeug anrollte. Ich sah aus dem Fenster, als ich das Flugzeug vom Boden löste. Es stieg in einem großen Bogen auf. Weit entfernt sah man die Kremltürme. Langsam und vorsichtig machte ich das Kreuzzeichen über dem Land, das ich nun verließ.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten Der Spion des Vatikans. Der amerikanische Jesuitenpater Walter Zizek erzählt seine Geschichte. Die Sendung von Willi Schickling wurde im Deutschlandfunk erstmals am 29. März 1963 ausgestrahlt. Am kommenden Wochenende lade ich Sie wieder mal zu einem Besuch bei der Polizei ein, wenn es heißt, es geschah in Berlin. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.